Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es ist kein schwarzer Freitag, sondern ein schwarzer Montag, der sich derzeit an den Börsen weltweit abgespielt hat oder teilweise in den USA noch abspielt, was die Hintergründe sind, was Donald Trump damit zu tun hat und ob er damit, weil gerade manche vielleicht seiner Gönner Milliarden verlieren könnten, damit den Bogen überspannt hat, aber auch was das für die europäische Wirtschaft und die Weltwirtschaft bedeutet und in letzter Konsequenz natürlich, wie die heimische Regierung darauf reagieren könnte. Das sind unter anderem die Themen unseres heutigen Montagsduells und das findet wie immer zwischen Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied statt. Hallo.
Schönen guten Abend, hallo.
Und natürlich Heimo Leppuschitz, FPÖ-Berater und einst Kommunikationschef einer schwarz-blauen Regierung für die
hallo.
FPÖ. Hallo. Ich fange mit dir an, Heimo. Weil du, glaube ich, ein bisschen mehr Verständnis von Haus aus für Donald Trump gehabt hattest, wahrscheinlich als der Robert Miesig. Jetzt spielt sich weltweit wirklich ein Desaster an den Börsen ab. Und das betrifft dann natürlich nicht nur die Superreichen, sondern das geht quer durch, von Pensionsversicherungen bis ich weiß nicht was. Vielleicht damit das die Leute auch verstehen, überzieht Donald Trump?
Ja, ganz, ganz eindeutig. Also man kann wirklich nur mal fragen, überall an die Regierenden, seid ihr deppert worden? So, das ist dieser Eindruck, den man als normaler Bürger hat, also dass alle irgendwie durchdrehen. Also am Rad drehen, keine Grenzen mehr kennen, dass Diplomatie völlig abgeschafft worden ist. Der Trump-Stil ist ja relativ einfach normalerweise. Man bedroht, dann knicken die anderen ein und dann hat man einen Kompromiss. Diesen Verhandlungsstil muss man nicht mögen, aber der ist ja verständlich in gewissen Dingen. Amerikaner hat immer gemacht, Reagan hat auch was Ähnliches gemacht mit den Zöllen. Aber was Trump derzeit aufführt, also da gibt es auch von mir keinen Grund zu verteidigen, also dass man diesen Orang-Utan-Stil, dass man auf die Brust klopft und laut schreit und hofft, dass die anderen sich unterwerfen, aber gleich in diesen Kriegszustand zu gehen, Zölle zu machen, wo kein Mensch versteht, wie die begründet sind, allein aufgrund vom Handelsdefizits. Eine gewisse Zollgeschichte für Gerechtigkeit kann man immer drüber reden. Ich bin Gegner von Zöllen, ich bin Wirtschaftsliberale, ich bin ein Gegner von hohen Steuern. Aber das ist in keinster Weise mehr verständlich. Und ich glaube, dass Trump vielleicht aus seiner Sicht für Amerika, das kann vielleicht gut gehen, für die Amerikaner teilweise gut gehen. Also ich habe gestern mit jemandem, der sich volkswirtschaftlich sehr gut auskennt, Topmanager, gesprochen, der gesagt hat, die Amerikaner können sich in diesen ein, zwei Wochen, wo die Börsen massiv runter sind, viel billiger refinanzieren als Staat. Und der Trump hat ein Problem mit dem Budget und dadurch kann er sein Budgetproblem lösen. Aber ansonsten für die Wirtschaft ist das natürlich total absurd. Plus, er verliert ja die Basis. Also die Amerikaner zur Erklärung.
Dazu kommen wir noch. Bleiben wir beim Grundsätzlichen. Eigentlich hat alles, was Donald Trump auch jetzt gemacht hat mit den Zöllen, muss man ja der Fairness halber dazu sagen, das hatte er ja alles angekündigt. Ich kann mich erinnern, es gab einen New York Times Artikel vor den US-Wahlen, wo sie all das aufgeschrieben haben und geschrieben haben, make no mistake, das wird alles viel brutaler werden als die erste Amtszeit. Trotzdem scheint die ganze Welt überrascht zu sein, dass er das wirklich gemacht hat, diese Strafzölle, die in Konsequenz jetzt wirklich ein Desaster an allen Börsen ausgelöst hat.
Natürlich. Also erstens mal hat er ja auch immer wieder gesagt, es war im Wahlkampf, Tariffs sind sein liebstes Wort, also Zölle sind sein liebstes Wort. Insofern war das alles überraschend. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn der Heimo da jetzt eine Art Verbündetenweglegung macht. Ja.
Der gesamte europäische Rechtspopulismus
hat sich gefreut, wie Trump gewählt wurde, genauso wie man sich über Orban und Putin freut. Und das sind halt die Ergebnisse. Ja? Die Ergebnisse ist, dass man sozusagen solche Wirrköpfe, radikale Wirrköpfe in Präsidentenämtern hat. Und besonders schlimm ist es, wenn es ein Präsidentenamt ist, das für die gesamte Welt Ausstrahlung hat. Ja?
Das Wichtigste,
das macht man ja ein bisschen einen Unterschied zu Herrn Orban. Ja, das muss man dazu sagen. Und das Zweite ist ja, es ist ja getragen von dieser Ideologie der Disruption. Ja? Es ist alles furchtbar, wir leben in einer schrecklichsten aller Zeiten, deswegen ist es gut, wenn wir alles zusammenschlagen. Ja? Das ist ja diese Grundphilosophie. Und die Leute um Trump herum, die sind ja auch ganz andere bei der letzten Präsidentschaft, die haben ihn natürlich auch massiv darunter bestärkt. Jetzt auf deine Frage zurückkommend, wobei das ja auch schon ein bisschen wurscht ist, ob sie irgendwie agiert hat in der Vorausschau. Ja? Aber natürlich mag es vielleicht Leute gegeben haben, die gedacht haben, dass ähnlich wie in der ersten Präsidentschaft rund um ihn herum vernünftige Leute sind, die ihn von den ärgsten Blödsinnigkeiten abbringen. Ja? Ist in dem Fall nicht der Fall. Und es ist jetzt natürlich auch noch mal besonders ärger, weil schon unter den Bedingungen einer strauchelnden Weltwirtschaft und eines taumelnden Westen ist der amerikanische Präsident, geht her und zündet die ganze Welt an. Das ist jetzt noch mal schlimmer als im Jahr 2016, weil das gesamte Umfeld jetzt ja natürlich auch volatiler ist. Die europäische Konjunktur, der Zustand der Staatsfinanzen, die Auswirkungen, die es auf Österreich haben wird, ist ärger als im Jahr 2016.
Aber dazu kommen wir noch. Ich würde noch gern bei den USA bleiben, weil du vorher gesagt hast, vielleicht geht sich das für die USA aus. Da scheinen die US-Wirtschaftsexperten anderer Meinung zu sein, weil der CEO von JP Morgan, und an sich waren das genau die Leute, die auf Trump gesetzt haben, muss man dazu sagen, also riesige Investmentbank, die natürlich auch sagt, dass das, was jetzt passiert, damit sind natürlich nicht nur die Börsencrashes gemeint, sondern eben diese ganze Politik der sonderbaren Tarifzölle, würde das Risiko erhöhen, dass die Inflation in den USA wieder angetrieben wird und das bei einer ohnehin schon sich schwer abschwellenden Wirtschaftslage genau. In den USA. Wenn Trump jetzt die USA in eine Wirtschaftskrise manövriert, was bedeutet denn das dann für seine Anhängerschaft?
Es gibt ja sogar die Annahme, dass es eine Rezession zur Folge hat. Selbst Trump schließt es ja selbst nicht aus. Er hat gesagt, es wird einmal vielleicht eine Rezession gehen, aber in einem Jahr wird alles erblühen und aufblühen.
Vielleicht hat er Insider-Trading.
Wage ich zu bezweifeln. Also wenn es auf jeden Fall trifft, ist die breite Masse in der US-Bevölkerung, weil zur Erklärung, das wollte ich vorher schon sagen, die amerikanischen Pensionen sind in Pensionsfonds und die sind in Aktien großteils.
Das heißt, da geht ganz viel verloren. Ja,
wenn die Aktien 20% verlieren, haben die Pensionsfonds und die normalen Leute, die gearbeitet haben, ein Megaproblem.
Selbst in Europa ist zwar weniger in Aktien, aber es ist natürlich auch teilweise veranlagt, muss man dazu sagen.
Absolut. Plus die Geschichte ist natürlich, also es wird schon irgendwer seinen Reibach machen. Ich glaube schon, dass viele Milliardäre bei der Ankündigung vom Zoll verkauft haben, die Pensionsfonds können nicht verkaufen oder Leute, die langfristig
vor allem
investiert
Donald
sind.
Donald Trump und seine Familie.
Und diejenigen, ja, aber ich würde das gerne mal das ist ja recht, aber ich würde trotzdem gerne mal einen Satz ausreden. Und diejenigen, die müssen jetzt verkaufen, die ihre Kredite besichert haben mit Aktien, das sind die normalen Leute, die Häuser gekauft haben, so der Mittelstand, den trifft es massiv, weil dessen Kreditbesicherung ist weg. So. Oder hat 20% verloren und die haben ein riesiges Alltagsproblem. Die Milliardäre werden wahrscheinlich rechtzeitig verkauft haben oder steigen dann wieder rechtzeitig ein, die großen Fonds etc. Ich glaube schon, dass die machen. Lustigerweise wird der Trump auch in Amerika, die einzigen, die wirklich unterstützen, sind die linken Gewerkschaften. Also die haben das ja massiv begrüßt. Also die Gewerkschaften finden das ganz, ganz toll mit den Zöllen. Also da hat er die Linken hinter sich. Ich verstehe das in dieser Geschichte einfach nicht. Und selbst bei den Republikanern gibt es ja massiven Widerstand. Also wenn man schaut, den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Ted Cruz, ich glaube Governor von Texas ist das, der gesagt hat, also das ist ja Wahnsinn, Milliardenvernichtung und das gehört gestoppt. Also auch bei den Republikanern gibt es massiven Aufwand. Also ich glaube, der Trump spielt da ganz ein gefährliches Spiel. Und wenn man sich ja anschaut, zum Beispiel die Reaktion von Medvedev in Russland, der gesagt hat, er findet das total super, dass sich alle zerfleischen und wartet, bis die europäische Wirtschaft als Leiche am Russlands Flussufer vorbeigeht. Also dann weiß man schon, dass man
dazu
da vielleicht die falsche unterstützt.
Dazu kommen wir dann eh noch. Ich würde noch gern bei denen, wen verliert Trump gerade, weil es ist nicht nur der CEO von JP Morgan, es ist auch der Multimilliardär und ebenfalls Investment King Bill Ackman. der jetzt rausgegangen ist. Die, noch einmal, das waren alles Leute, die auf den Trump gesetzt haben, aus ihrer Sicht auch verständlich, grundsätzlich. Der jetzt schon offiziell sagt, die Business Leaders, also die Anführer der Unternehmen und der Wirtschaft, würden jetzt zunehmend das Vertrauen in Trump verlieren. Wird das langsam für ihn eine gefährliche Situation? Weil ja, die Milliardäre haben jetzt nicht so ein akutes Problem wie normale, aber trotzdem werden da gerade auch Millionen oder Milliarden von ihren Kunden, weil alle können nicht gleichzeitig verkaufen. Das werden schon ein paar getan haben, die vielleicht vorab Infos hatten, wann das genau gesagt wird. Ist das für ihn so ein Moment, wo wenn Wall Street und Co. sagen, Stopp, wo er einlenken muss?
Oder ja, das ist weiß ich nicht. Ich glaube, ich meine, ich bin jetzt nicht in den Köpfen amerikanischer Fanatiker, und das ist eine Regierung der Fanatiker. Und
wie aber wir du glaubst, wissen, das ist wie Fanatismus
wie wir wissen, sind Fanatiker so in ihrem Tunnel übrigens üblicherweise drinnen, dass sie nicht mehr berührt werden von Rationalität und auch nicht wirklich von Protesten, selbst wenn sie dann von Militären kommen. Ja? Ich glaube nicht, dass es sozusagen jetzt allzu viele mehr gibt aus der Jenseits dieses fanatischen Blase, die das gut findet. Das ist ja eh klar. Wir haben ja jetzt nicht nur den heutigen Montag, sondern wir haben ja den Donnerstag und den Freitag gehabt. Wenn man schwarzen Donnerstag, schwarzen Freitag und schwarzen Montag in Wirklichkeit hintereinander und sind dabei, wenn man alles zusammenzählt, wahrscheinlich bei einem Minus von 15% mittlerweile. Das heißt, wir sind dann schon in der Nähe der großen Börsenkrache der letzten 40 Jahre. Wir wissen ja jetzt auch, wir sind jetzt sozusagen, amerikanischen Börsen sind ja im Augenblick noch offen, wo wir hier ausgestrahlt werden. Also das wissen wir ja alles noch nicht so genau, aber wir sind sehr nahe von dem schon, was wir zum Beispiel hatten, 87, der große Börsenkrach, das war, glaube ich, mit minus 22%. Ja? Also nur um das einzuordnen. Und das hat natürlich alles seine Auswirkungen. Auf der einen Seite für die, du hast es schon genannt, für die Pensionisten, die amerikanischen Pensionisten, deren Pension von einem Tag auf den anderen niedriger wird und weniger wert wird. Das hat damit Auswirkungen auf den Konsum. Es kommt ja auch noch hinzu, dass die Zölle selber wiederum Auswirkungen auf den Konsum haben, weil die unmittelbare Folge davon ist ja, dass die Kosten für die amerikanischen Konsumenten teurer werden. Das ist ja jetzt für die Europäischen noch nicht, solange wir keine Revanche-Zölle erheben. Ja? Also für die wird das teurer, und wenn man sich anschaut, dass überall Zölle draufgelegt worden sind. Ja? Also da geht es jetzt nicht nur um die europäischen Autos oder die Importe aus Europa oder aus Asien, Elektroindustrie und so weiter. Es geht ja bis hin zu den Eiern und den Tomaten aus Kanada und Mexiko. Ja?
Es ist ja
völlig absurd. Ja? Also auf der einen Seite verlieren die Leute an Einkommen.
Zölle sind Mexiko, Kanada und Russland sind ausgenommen.
Naja gut, aber trotzdem... Ja,
weil Kanada sofort zurückgedroht hat.
Ja, Mexiko, Kanada, ja. Russland, wollte ich
trotzdem
sagen.
Trotzdem war es eine Ankündigung und hat damit auch schon wiederum für Unsicherheiten gesorgt. Und gerade die Tomatenpreise und Butterpreise und Eierpreise sind ja in den USA in den letzten Jahren dramatisch hochgegangen. Das ist ja ein bisschen so für die normalen Verbraucher diese Buzzword-Geschichte von Inflation, dass diese Sachen teurer geworden sind, so wie bei uns auch Butter. Das Einzige, was man sagen muss, und das ist aber gleichzeitig auch das Verrückte, die Rationalität, die dahinter stand, die Idee, die dahinter stand, ist ja, dass die USA zwar gut sind in der Finanzindustrie und gut sind in Dienstleistungen, aber ganz schlecht, also quasi alles verloren haben im industriellen, produzierenden Gewerbe. Und die Idee war dahinter, wenn wir da Zölle drauflegen, dann werden wir zu einer Industrialisierung von Amerika beitragen. Das Problem ist aber ja nicht, dass die Marktanteile verloren haben, weil sie zu teuer sind, sondern auch, weil sie in diesen Bereichen halt auch nicht mehr konkurrenzfähig sind. Ja? Also zu glauben, dass man irgendwelche großen General Motors SUVs wie es jetzt in Europa kaufen wird, nur weil da ein paar Zölle sozusagen relativ billiger werden, ist ja absurd. Das liegt ja an der Qualität. Also auf diese Art und Weise wirst du ja zu keiner Reindustrialisierung beitragen. Ja? Das geht ja nur, indem du sozusagen quasi Schlüsselindustrien, die du dir aussuchst, wo du sagst, du hast noch eine Möglichkeit, subventionierst. Das ist die Möglichkeit.
Ganz kurz auch an dich die Frage, glaubst du, wenn diese Milliardäre jetzt sagen, wir verlieren das Vertrauen in den, dass er dann umdenkt, oder gibst du dem Robert recht, dass das mittlerweile so ein Fanatismus ist, dass das nicht mehr auf Ratio reagiert.
Ich weiß nicht, ob das Fanatismus ist. Ich glaube, das ist zu politisch. Ich glaube, der Trump ist überzeugt von dem, was er politisch macht und wirtschaftlich macht. Er hat seine Berater, die ihm auch sagen, das ist super, der Robert wird recht haben. Das war, glaube ich, auch vielleicht ein Denkfehler wirklich, dass man gedacht hat, Trump, die erste Amtszeit war nicht so schlecht als Präsident bei allen Aufträgen, aber wirtschaftlich und außenpolitisch war das ganz gut. Dass er anscheinend jetzt überhaupt nicht mehr irgendwo eingehackt ist in irgendwas und mit zunehmendem Alter, sagen wir, dann noch einmal skurriler geworden ist. Also das hätte man sich so nicht gedacht. Eierpreise sind übrigens gesunken unter Trump, weil das verkauft er immer als einen großen Erfolg.
Es gibt eine Knappheit. Dafür
gibt es eine Knappheit.
Es gibt eine massive Knappheit. Ja, entschuldige.
Ich sag's ja, das lustigerweise etwas ist, was der Trump immer abfeiert, die gesunkenen Eierpreise, die um 40% sunken. Es gibt halt aber viel weniger. Ne? Das ist eine spannende Geschichte. Na, also es ist auf der einen Seite das System zu drohen und dann bessere Deals zu machen, das kann man verstehen. Ist jetzt nicht wirklich super solidarisch, aber hat ja auch America First propagiert. Nur das auf die Art und Weise zu machen, ich haue euch einmal die Zähne aus und dann bitte reden wir friedlich miteinander. Das wird nicht funktionieren. Wofür gibt es Diplomatie? Fragen wir aber auch, wo die EU da bleibt im Vorfeld oder irgendwie. Warum hat man im Vorfeld keine Gesprächsinitiativen gestartet und versucht, das irgendwie zu vermeiden? Das
haben
die Briten. Ja, aber die Briten haben
das zum Beispiel hat sie ganze
Die Briten
Zeit
haben
versucht.
Jetzt zum Beispiel die Zölle auf 10% minimiert, weil es damals zweimal mit Trump telefoniert hat. Die Kanadier haben es im Vorfeld abgegolten, die Mexikaner haben es abgegolten, die EU hat nicht verhandelt. So, das ist ein Fehler.
Nein. Also der Trump hatte als allererstes einmal Strafzölle gegen Kanada angekündigt.
Und die Kanadier haben hat verhandelt vor der Ankündigung.
Umgehend reagiert und gegen Zölle angekündigt. Und dann hat der Trump innerhalb von 24 Stunden zurückgezogen.
Und gleichzeitig verhandelt, ne?
Aber das war ein bisschen anders.
Aber die EU hat es nicht gemacht.
Doch, der Handelskommissar ist zweimal nach Washington gereist.
War das dort.
Hat keinen Sinn gehabt.
Ja, er war dort und auch Macron hat im Vorfeld versucht, aber egal. Wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir weiter, ob sich jetzt die USA mehr ins Fleisch schneiden, ob Europa am Ende der Hauptlasttragende ist, ob eigentlich nur Russland, die, wie Herr Molepuschitz schon gesagt hat, völlig ausgenommen sind, interessanterweise von diesen Strafzöllen, die Hauptprofiteure sind und was das alles eigentlich für Österreich bedeutet. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem heutigen Montagsduell zwischen Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied, und Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater. Hallo. Und es geht um Donald Trump, es geht um seine Strafzölle, es geht um den Crash, der sich gerade bei den Börsen weltweit abspielt. Wir haben ja im ersten Teil auch schon viel über Trump, USA und Sonstiges geredet. Jetzt gehen viele davon aus, dass die USA auch eben bitterböse bezahlen werden für diese Politik der Eskalation. Wir haben vorher schon gesagt, es könnte eine Rezession schlittern. Millionen von Pensionisten und anderen sind schon betroffen. Aber was bedeutet das jetzt alles für Europa? Europa ist ja in einer verlangsamten Wirtschaft drinnen, teils in einer Rezession. Mhm. Verschlimmert das jetzt alles die Lage für uns?
Ja, natürlich verschlimmert es, aber natürlich muss man es auch realistisch einordnen. Also Europa ist der größte Binnenmarkt und auch insbesondere für unsere Produkte. Also das heißt, nur ein geringerer Teil unserer Wirtschaftsleistung geht als Exporte in die Vereinigten Staaten. Auf die gibt es jetzt sozusagen höhere Zölle. Sie sind Gott sei Dank auch nicht so hoch wie manche asiatischen Länder und auch sogar die Schweiz eingehandelt hat, aber es ist ausreichend. Ja? So, dass es das Wirtschaftswachstum in der Europäischen Union, sagen die Experten, ich kann es nicht nachrechnen, aber circa nochmal um 0,5% nach unten revidiert. Also wenn man 1% Wachstum gehabt hätte, hätten wir nur mehr 0,5. Wenn wir sogar eine Schrumpfung gehabt hätten von 0,5, hätten wir so jetzt sozusagen minus 1. Ja? Das ist die eine Geschichte, die auch davon abhängt, erstens mal, wie sich die Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten entwickelt, ob das wirklich alles so heiß gekocht wird, wie das jetzt ausschaut, und natürlich, wie der Rest der Welt gemeinsam darauf reagiert. Wir sind ja gleichzeitig in einer vollkommen absurden Situation. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Dass die Europäische Union und China und viele andere jetzt gemeinsam als sowas wie die Verteidiger einer freien liberalen Handelspolitik.
Naja, gegen China ist kein Verteidiger von uns,
in Relation schon, ja. Natürlich, auch weil es aus Eigennutz logischerweise, ja, gegen die Vereinigten Staaten, die mindestens seit den 90er Jahren die Vorreiter einer maximal liberalen Handelspolitik waren. Ja, das ist eine vollkommen verrückte Änderung gewissermaßen. Und natürlich kann man einiges von dem, was man vielleicht in den USA verliert, im Rest der Welt substituieren, wenn das Wirtschaftswachstum anspringt. Ich glaube aber natürlich, dass man in einer sehr riskanten ökonomischen Situation ist, wo natürlich jetzt auch innerhalb der Europäischen Union tatsächlich etwas getan werden muss, um die Konjunktur zu beleben, um hier eine Alternative zu schaffen.
Es hat jetzt mittlerweile Moody's, also die Ratingagentur, gesagt, dass ihrer Einschätzung zufolge würden die Strafzölle der USA, das sind leider keine guten Nachrichten, besonders Irland, Slowakei, Deutschland, Ungarn, Italien und Österreich
dort, wo Autoindustrie eine größere Rolle spielt, logischerweise.
Das in einer ohnehin schon Rezessionslage.
Also ich kann's davon
was sollte Europa jetzt tun?
Ich kann es dir von einem befreundeten Winzer sagen, der ungefähr 30% seines Weins in die USA liefert. Der hat das Megaproblem, was kaum jemand weiß, die Zölle müssen vorfinanziert werden. Mhm. Also der Zoll muss direkt natürlich bei der Einfuhr dann abgerechnet werden. So, und das muss gezahlt werden vom Importeur, also von der amerikanischen Firma, die es importiert. So, die sagen jetzt, das braucht man nicht mehr, du wirst zu teuer. So, jetzt muss der dem Importeur die Zölle zahlen. So, weil sonst kriegt er seinen Wein nicht mehr los, den er aber schon verplant hat. Das kannst du ja nicht 30% von deinem Volumen auf einmal verteilen in anderen Märkten. Wenn das funktionieren würde, würde es ja jeder machen, aber das gibt es ja, die sind ja gesättigt. So. Und das sind für die kleinen Einzelunternehmen das Megaproblem. Ich glaube, dass Trump sich bestätigt fühlt, wenn mittlerweile über 50 Staaten um Verhandlungen betteln, so, oder bitten. Was logisch und verständlich ist, aber da fühlt er sich.
Aber noch einmal, er verliert gerade Milliarden.
Ja, ich weiß, aber ich glaube, er hat recht. Er hat ja immer angekündigt, es wird einen Börsencrash geben, es wird bis zu am Anfang, aber dann werden wir wieder blühen und wieder Phönix wie in den 30er Jahren etc. So, das denkt er. So, und wenn jetzt der Rest der Welt sagt, bitte lass uns reden, lieber großer Trump, dann wird er sich, glaube ich, in seinem Ego massiv bestätigt fühlen.
Das heißt ja nicht, er scheint derzeit anders zu reagieren. Er ist nämlich auf True Social, also diesem komischen, seinem eigenen Social-Media-Zeug rausgegangen und hat jetzt erklärt, China sei der größte Profiteur von all dem. Also das, was du schon angesprochen hast. Ja schon, aber wenn er sowas sagt,
scheint er jetzt langsam. Du musst dir ansehen, du musst die Historie sehen. Wir haben ja schon die letzten 10 Jahre hat de facto Europa mit den USA einen stillen Wirtschaftskrieg. Gerade bei den Energiekosten. Also Biden hat diesen Wirtschaftskrieg ja geführt, nur halt leise. Ja, so als leiser Killer über die Energiekosten und versucht die Reindustrialisierung. Trump ist nur einfach nur laut und schlägt die Trommel und übertrat es noch stärker. Aber auch die USA haben schon unter Biden eine sehr unfreundliche Politik gegenüber der europäischen Wirtschaft und der Europäischen Union gemacht. Und der Trump ist einfach nur jetzt diese noch einmal eine überzeichnete Karikatur des Ganzen. Und die Frage ist einfach nur, weil Wirtschaft lebt ja auch von Vertrauen, Beständigkeit und von besonders vom Konsumentenvertrauen. So, und wenn keiner mehr glaubt, dass das Ganze einen Sinn macht oder dass man auch bei Aktien immer investieren kann, weil es völlig unberechenbar ist, dann wird dieses Investment massiv zurückgehen und die Kurse nicht mehr steigen, wie sie normalerweise immer steigen. Und wenn du dann nicht eine Beruhigung machst, wirst du ein Problem kriegen.
Genau, das sagen alle Experten, das könnte nicht länger andauern.
Ja, deswegen meine ich ja. So, und dann, wenn es länger dauert, ein, zwei Monate sind wurscht, also jetzt unter Anführungszeichen. Aber wenn der Trump das nicht schafft, wieder für Amerika gute Deals zu machen, obwohl die anderen auch leben können, gibt es ein Megaproblem.
Aber wenn er jetzt schon anfängt hinzuhauen, dass China der Hauptprofiteur ist, weil bislang hat er ja immer so gemacht, als wären am Ende die USA siegreich aussteigen, scheint dann nicht schon mehr
also
zu zeigen.
Erst einmal sollten wir jetzt nicht jedes Posting von Herrn Trump in Echtzeit kommentieren, weil in zwei Stunden kommt das nächste erratische Posting, das in die andere
Richtung geht. Ich glaube, das mit China ist eine Konstante.
Grundsätzlich ist es mit China natürlich so, Trump, die Vereinigten Staaten generell, aber sozusagen Trump natürlich auf radikalisierte Art und Weise, sehen die Desindustrialisierung ihres Landes, die natürlich damit zusammenhängt, dass man produzierenden Gewerbe weder von den Kosten, aber letztlich leider heutzutage auch nicht mehr in der Qualität konkurrenzfähig ist. Und wer hat in den letzten Jahrzehnten besonders profitiert? Das war China, eh klar. Ja? War diese nachhaltige Industrialisierung in China, natürlich auch durch Subventionierung und so weiter. Das ist ja so machen aufstrebende Gesellschaften das. Ja. Die andere Geschichte, das muss man, glaube ich, ein bisschen zurechtrücken, ist die Biden-Regierung. Auf der einen Seite hast du die Energiepreisgeschichte gehabt, aber dass Europa höhere Energiepreise hat in den letzten Jahren insbesondere, das ist teilweise auch selbst gemacht. Aber vor allem hat die Biden-Regierung mit dem Anti-Inflation Act versucht, Industrie anzusiedeln durch Subventionierung, indem man gesagt hat, sozusagen, wir subventionieren, wenn das zu uns zurückkommt. Das war ja an sich richtig. Das ist ja der richtige Weg, wie es gehen kann, auch wenn das nicht unbedingt total erfolgreich sein wird. Ja. Aber das, was Trump jetzt macht, ja, wird überhaupt nicht dazu führen, dass irgendjemand, dass die Industrie zurückkommt, um in den USA zu produzieren. Es wird nur Kosten erzeugen, sowohl in den Vereinigten Staaten, wie wir schon besprochen haben. Die Konjunktur wird runtergehen, die Einnahmen der Rentner und so weiter sind geringer und die Kosten sind höher. Und die Weltwirtschaft ist Ganzes wird weniger wachsen als vorher. Es hat nur Verlierer und überhaupt keine Gewinner.
Ich glaube, es gibt schon Gewinner. Es gibt diejenigen, die jetzt genug Finanzreserven haben, um billig Aktien kaufen zu können.
Sowieso. Wer jetzt auf fallende Börsen spekuliert hat, all das. Genau, diese Gewinner gibt es immer.
Während der Mittelstand dann verarmt auf deren Kosten. So, das ist die Großen immer. Das ist eigentlich nicht das, was Trump versprochen hat.
Da müsste man sich anschauen und mitunter werden ja solche Insider-Sachen in den USA relativ rasch auch geoutet, ob es irgendjemand im Umfeld gegeben hat, der im großen Stil abgestoßen hat und jetzt günstig einkauft.
Aber
das ist
ja auch teilweise absurd, wenn du auf CNN siehst, ich habe es nur auf X-Posting gesehen vom Wirtschaftsminister, bei Fox News, der gesagt hat, die Europäer haben Angst vor dem guten amerikanischen Beef, weil sie haben weak Beef. Ja. So, die sind ja verrückt. Das ist ja absurd. Also, das kann man ja nicht mehr ernst nehmen. Das weak European beef, also wortwörtlich, da wird bei mir auch kein Verteidiger.
Es gelingt ihnen, unseren Zöllen oder unserer ungerechten Politik nicht ihre Chlorhühner nach Europa zu verkaufen. Ja? Dabei liegt es daran, dass in Europa halt niemand Chlorhühner essen will. Ja? Darüber kann man streiten, über Geschmäcker. Die Amerikaner wollen unsere Hühner nicht, weil die eben kein Chlor haben. Das ist eine Hygiene-Frage, so eine zivilreligiöse. Ja? Wahrscheinlich kann man beides essen, ja? Aber wir in Europa wollen keine Chlorhühner und die wollen keine Hühner ohne Chlor.
So teilweise ist es auch eine Frage der Genmanipulation, ja oder nein.
Ja,
Aber egal. Wir haben ja vorher auch kurz über Russland geredet, die interessanterweise keinerlei Strafzölle haben. Gleichzeitig, und das ist neu, letzte Woche, das hast du vorher richtig gesagt, haben sich Medvedev und Co. die Hände gerieben und total gefreut über diese Eskalation für die Weltwirtschaft. Mittlerweile dürfte der Kreml drauf gekommen sein, dass sie indirekt auch betroffen sind, weil die Gaspreise gerade massiv runtergehen und quasi ihre einzige Einnahme ist eigentlich genau das. Jetzt sind sie auch betroffen. Wie geht denn das weiter?
Ich glaube, das kann nur der Herr Trump beenden, weil die Ansicht, dass sich China, die Europäische Union, Indien und Russland auf irgendwas einigen, glaube ich, ist wie Märchen aus 1001 Nacht. So, war halt super, aber wird wohl eher nicht funktionieren, weil die Inder haben sich schon, sie sind neutral, sie betrifft es kaum. Und die Begründung von Trump bei Russland, die offizielle, war ja, wenn ich es richtig gelesen habe, er will die Verhandlungen mit Russland nicht gefährden, so, aber der Ukraine hat da 10% Strafzoll gegeben. Also
genau.
Das ist ja, schwierig in der Argumentation, grundsätzlich, wenn man es von beiden Seiten sieht. Ich glaube, Trump wird, wenn das 4 Wochen so weitergeht, versuchen, irgendeinen Ausweg zu finden und glorreiche Deals abschließen, die er vorher auch haben hätte können. So, weil es, außer es passiert irgendein Wunder, die Börsen erholen sich wieder und alles ist großartig, aber das, damit rechnet kein Experte. Also Wunder passieren, aber damit rechnet. Vielleicht wissen Trumps Experten irgendwas, was wir da nicht wissen. Ja, wir sind ja auch nicht die, aber der Rest der Welt an Expertise sieht es anders. Und ich glaube, dann wird der Trump, der, wie heißt das so schön, der normativen Kraft des Faktischen weichen müssen, weil sonst werden sie ihn selber in seiner Partei fragen, wie lange er das noch bleiben will. Mhm. Und das checkt er dann schon auch.
Okay, ganz zum Schluss noch, wie sollte Europa jetzt akut reagieren?
Also zunächst einmal sieht man daran auch, wie, was für ein Glück wir haben, in einer liberalen, pluralistischen, freien Europa zu leben, wo überall anders die Brandstifter herrschen. Und man muss in Europa vernünftig reagieren. Das heißt, man muss schauen, dass man kann ja sozusagen die USA nur beschränkt beeinflussen. Tatsächlich könnte man ja auch vielleicht ihnen manches geben, wenn Europa sowieso vorhat, an manchen Stellen zu entbürokratisieren und zu deregulieren, nämlich so Genehmigungsverfahren und all das, könnte man sagen, okay, das sind nicht tarifliche Handelshemmnisse, ihr wollt jetzt immer, dass die weg sind, wir wollen, räumen eh welche ab. Das wollen wir sowieso machen in bestimmten Bereichen und das kann man in den USA verkaufen. Ja. Manches kann man aber, glaube ich, nicht machen. Und manche Sachen sind ja einfach viel zu wenig reguliert. Ja. Die Tech-Giganten können ja bei uns immer noch machen, was wir wollen. Also da kann man denen nicht entgegenkommen. Und wir müssen halt in Europa schauen, auch innerhalb der anderen globalen Handelspartner, dass man hier auch ein Gegengewicht schafft, damit man das ausgleichen kann, was mit den USA verloren wird.
Auch an dich ganz kurze Antwort.
Ganz kurz, also man wird Trump irgendeinen Deal anbieten müssen, wo der den ja als Riesenerfolg verkaufen kann. So, das wird so sein müssen, sich auf China als großen Partner der Zukunft statt den Amerikanern zu hauen oder Russland, glaube ich, ist ausgeschlossen, weil das sind einfach Diktaturen mit
Weltherrschaftsanspruch.
Das wäre eine schlechte Idee. Und Europa, die Idee, dass Europa sich endlich einmal auf die Hinterfüße stellt, ist ja super. Aber ob das funktioniert, das hören wir jetzt seit Jahrzehnten, dass Europa das soll. Und man hat es nicht wirklich hinkriegt, weil einfach diese Europa auch ohne die USA einfach auch derzeit zu schwach wäre. Also wir sind in einer schwierigen Position, aber es ist aussichtslos, aber nicht hoffnungslos.
Genau, darauf einigen wir uns jetzt. Danke, Heimo Leposchitz, danke, Robert Miesig. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.